NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit uns. Jakob Schwertfeger ist Kunsthistoriker und hat mit Kunstcomedy sein ganz eigenes Genre geschaffen. Damit bringt er mit Witz, aber auch Fachwissen die Kunst zu den Menschen, die sonst vielleicht nie ein Museum betreten würden. Wir haben ihn getroffen. Und dann haben wir tolle Buchtipps für Sie. Der Gott des Waldes von Liz Moore. Die Autorin ist 1983 geboren, hat zunächst als Musikerin gearbeitet und dann hat sie begonnen, Romane zu schreiben. Jetzt ist ihr neuer Krimi auf Deutsch erschienen. Und wir machen Lust auf den Roman Sommer ohne Plan von Johanna Swanberg. Einen schönen Abend für Sie. Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Die Mona Lisa, der Schrei von Munk. Ja, und was kommt dann? Für viele hört die Kunstkenntnis dann schon auf und für Jakob Schwertfeger ist das kein Problem, sondern eher eine Chance. Der gelernte Kunsthistoriker hat mit Kunstcomedy sein ganz eigenes Genre geschaffen. Damit bringt er mit ganz viel Witz, aber auch jeder Menge Fachwissen die Kunst zu den Menschen, die sonst vielleicht nie in ein Museum gehen würden. Jonas Kühlberg hat ihn getroffen.
Herzlich willkommen, mein Name ist Jakob Schwertfeger und ich begrüße euch zu
Wer Jakob Schwertfeger im Internet sucht, findet ihn auf Instagram, TikTok oder YouTube. Tausendfach werden seine Videoclips geklickt.
Dieses Werk ist äußerst vielschichtig. Es steht paradigmatisch für Schnelllebigkeit. Manet oder Monet? Wo ist der Unterschied? Beide waren Maler, beide bärtig, beide in Paris geboren, beide prägten den Impressionismus.
Mit seiner Kunstcomedy hat er sein Erfolgsrezept gefunden.
Kunstcomedy ist einfach die Verbindung aus Kunst und Comedy. Also ich bringe Kunstwissen und Humor zusammen und versuche einfach den Leuten richtig Bock auf Kunst zu machen auf der Bühne.
Der 36-jährige gebürtige Hannoveraner hat Kunstgeschichte studiert, arbeitete an renommierten Museen wie dem Sprengel in Hannover oder am Städel in Frankfurt. Doch dann kündigte er. Er sah eine Marktlücke.
Und dann kam so die Idee, naja, was macht mich besonders? Ich habe halt Ahnung von Kunst und niemand redet auf der Bühne lustig über Kunst. Und dann habe ich damit angefangen.
Wusstet ihr, dass die Aldi-Tüte ein Kunstwerk ist? Bei Instagram immer wieder Kunstwerke als Pornos einstuft und deshalb sperrt, sind plötzlich allen Ernstes Museen bei OnlyFans. Wie findest du das Bild? Naja, die kongeniale Schöpfungskraft des non-existenten Duktus ist eine klare Reminiszenz an die nihilistischen Gesten klassischer Konzeptkunst. Das ist eine weiße Leinwand.
Kunst gilt als elitär und abgehoben. Für viele ist sie oft unverständlich. Aber gerade das motiviert Jakob Schwertfeger.
Wenn es dann, keine Ahnung, eine Banane an der Wand getaped für 6,2 Millionen Dollar verkauft wird. Ey, natürlich kann ich alle verstehen, die sagen, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Und genau da versuche ich die Leute abzuholen und zu sagen, ich kann den Unmut verstehen, aber hier gebe ich euch jetzt verschiedene Beispiele auf eine lustige Art und Weise, warum Kunst cool ist.
Dabei stellt Jakob Schwertfeger genau die Fragen, die sich viele Menschen auch in der Kunstwelt nicht zu stellen trauen. Nur warum ist der Zugang zu Kunst für viele so schwierig?
Durch dieses elitäre Gehabe schießt sich Kunst irgendwie auch ein Eigentor, ne? Dass Leute so das sehr abschreckend finden, wie schlau so dahergelabert wird. Allein, dass man Museen auch die heiligen Hallen nennt. Wie viel Angst kann man denn bitte Leuten vor dem Museum machen?
Vieles, was für Kunsthistoriker selbstverständlich ist, kennen die meisten Menschen gar nicht.
1917 hat Marcel Duchamp ein Pissoir genommen, signiert und bei einer Kunstausstellung als Kunstwerk eingereicht. Und das war ein Riesenskandal, das hat den Kunstbegriff total gesprengt. Boah, plötzlich kann alles Kunst sein. Wenn ich Kunstgeschichte studiert habe, ist das ein alter Hut. Aber dann habe ich mal bei einer Show ins Publikum gefragt und meinte, einmal kurz melden, wer von euch kennt Marcel Duchamp? 500 Leute im Publikum, 3 Hände gingen hoch. Und da habe ich plötzlich gecheckt, ey, niemand weiß das.
Warum hat die Mona Lisa keine Augenbrauen und warum ist euch das noch nie aufgefallen?
Der selbsternannte Kunstcomedian trifft offenbar einen Nerv. Die Clips für Instagram, TikTok oder YouTube produziert er alle selbst, von zu Hause, in seinem Heimstudio. Beim Hessischen Rundfunk hat er eine eigene TV-Serie und sein Buch landete sogar auf der Spiegel-Bestsellerliste. Bei all dem Trubel findet er Ruhe in der Kunst selbst.
Also ich glaube, ein Kunstwerk, das mich mit am meisten geprägt hat, ist von Vermeer die Dienstmagd mit Milchkrug. Da ist einfach nur eine Frau drauf, die so Milch abgießt. Und dieses Bild bis heute ist, ich finde es zum Niederknien schön, weil das so eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt. Und ich glaube, das ist Kunst für mich. Andere Menschen meditieren, um diese Ruhe zu empfinden, die ich im Museum hab so.
Den Blick auf Kunst verändern, um dann eben nicht nur das schöne, wahre Gute zu erkennen. Erklären auf Augenhöhe zwischen Elfenbeinturm und Alltag. Das will Jakob Schwertfeger.
18.000 Unterschriften wurden gegen dieses Kunstwerk gesammelt. Die Nanas von Niki de Saufal. Der Protest hatte keinen Erfolg. Heute sind die Nanas das Wahrzeichen von Hannover. Hannover ist so langweilig. Digga, du kommst aus Bochum.
Kunst macht das Leben einfach schöner. Das ist das Motto von Jakob Schwertfeger. Und wer sich selbst mal ein Bild machen möchte mit seinem neuen Bühnenprogramm Meisterwerk, ist er nämlich aktuell im Norden unterwegs. Am 3. Mai kommt er nach Emden. Schön, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama, ist offenkundig ein ganz fleißiger und auch ein geschmackssicherer Leser. Er ist ein wichtiger Buchempfehler geworden für die amerikanische Literaturszene. Zu seinen herausragenden Lektüreerlebnissen zählt er auch Der Gott des Waldes von Liz Moore. Die Autorin ist 1983 geboren, hat erst als Musikerin gearbeitet und dann hat sie begonnen, Romane zu schreiben. Ihr neuer Krimi ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Annemarie Stoltenberg hat ihn gelesen.
In diesem in vielfacher Weise erstaunlichen literarischen Thriller geht es mitten in ein Naturreservat. Ein dunkles, gefährliches Waldgebiet und ein großer See. Dort lebt in einem imposanten Landhaus die wohlhabende Familie van Laar. Diese Familie betreibt seit Jahrzehnten ein Ferienlager für Kinder. Sie dürfen hier in einfachen Hütten leben und den Umgang mit der Natur lernen. In diesem Jahr hat Barbara, die 13-jährige Tochter der Van Laars, durchgesetzt, dass sie auch in das Ferienlager darf. Sie wird untergebracht in einer Hütte, die den Namen Haus Balsam trägt, und die Betreuerin heißt Louise. Louise war in der Nacht kurz weg. Und als sie zurückkommt, ist ein Bett leer.
Die einzige Taschenlampe in der Hütte, deren Fehlen auch bei Tag anzeigt, dass eines von den Mädchen zum Toilettenhaus gegangen ist, liegt an ihrem angestammten Platz auf einem Bord neben der Tür. Louise dreht sich langsam um die eigene Achse und ruft sich die Namen der Mädchen, die sie sieht, ins Gedächtnis. Melissa, Jennifer, Michelle, Amy, Caroline, Tracy, Kim. 8 Ferienkinder, 9 Betten. Sie zählt und dann zählt sie noch einmal.
Louise will nicht wahrhaben, dass es passiert ist und wertvolle Zeit für die Suche verstreicht, ehe dann der große Alarm die riesige Suchaktion startet. Nicht nur etwa ein Dutzend Verdächtige werden in diesem Thriller beleuchtet und verfolgt. Es geht auch in die Geschichte der Van Laars zurück, denn vor 14 Jahren ist schon einmal ein Kind der Familie verschwunden. Der kleine Sohn, der Bär genannt wird. In Rückblenden wird von der Suche nach dem damals 5 Jahre alten Jungen erzählt. Der letzte Mensch, der ihn vor seinem Verschwinden gesehen hat, war der Großvater.
Wann haben sie ihn aus den Augen verloren? Van Laar Senior überlegte. Fast sofort, sagte er. Es gibt eine Stelle vom Wanderweg aus etwa 30 Schritte zurück in Richtung Haus, an der der Weg eine Biegung macht. Van Laar demonstrierte es mit der Hand. Ich konnte Bear bis zu dieser Stelle sehen, dann bog er nach links ab und war weg.
Dort beginnt ein beliebter Wanderweg und dann ist da auch noch ein Parkplatz direkt an der Straße. Das erweitert die Möglichkeiten, wo und wie das Kind verschwunden sein könnte. Ein gewalttätiger Mann streift frisch aus der Haft entlassen in der Gegend herum. Es gibt Verdächtige im nächsten Dorf, ebenso unter den Angestellten. Und vor allem hat die Familie Van Laar brisante Themen, die auf keinen Fall zur Sprache kommen sollen, durch eine in die Tiefe gehende Suche. Liz Moore schafft es, die Spannung über knapp 600 Seiten nicht nur zu halten, sondern mehr und mehr zu steigern, bis zu einem überraschenden Finale. Themen wie Alkoholismus, soziale Ungerechtigkeit, die Macht der Superreichen, sich notorisch ihr eigenes Recht zu verschaffen, Folgen von ungerechten Anschuldigungen für die Betroffenen oder heftige Familienkonflikte werden in diesem erstklassigen Roman ohne moralsauren Zeigefinger sorgsam mitverhandelt. Kurz, es ist ein vorzügliches Buch, nicht nur für Freunde des Kriminalromans.
Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen. Die schwedische Journalistin und Podcasterin Johanna Svanberg kennt in Deutschland bislang wohl kaum jemand. Mit ihrem jetzt auf Deutsch erschienenen Roman Sommer ohne Plan kann sich das aber schlagartig ändern. In ihrer Heimat war das Buch jedenfalls ein großer Bestseller. Katja Esbach hat es gelesen.
Der Winter war lang und grau und es wird Zeit für ein Sommerbuch. Johanna Svanbergs Roman Sommer ohne Plan kommt da wie gerufen und trägt die ersehnte Jahreszeit zur Sicherheit gleich im Titel. Aber wer jetzt denkt, es ginge um Sonnenuntergänge, Ausflüge zum See und literweise Aperol Spritz, der irrt. Obwohl, Alkohol spielt schon eine Rolle. Von dem konsumiert die Protagonistin Cassie eindeutig zu viel.
Es ist Samstagmorgen 16:30. Der gestrige Wein ist noch in ihrem Blut und das Glas steht immer noch neben dem Bett. Also beginnt Cassie den Tag auch diesen wie gewohnt. Sie kippt den Rest herunter. So, als hätte sie noch ganz fürsorglich ein kleines Frühstück für sich vorbereitet, ehe sie wenige Stunden zuvor wie betäubt in die Kissen gesunken ist.
Cassie war nicht immer so ein runtergerocktes Wrack. Noch vor einem Jahr hatte sie als Chefin in einem angesagten Restaurant in Oslo gearbeitet, hatte eine schöne Wohnung, einen erfolgreichen Freund. Warum das alles dann so spektakulär in die Grütze ging, wird erst nach und nach erzählt. Momentan jedenfalls leidet Cassie unter Burnout, kämpft mit Depressionen und dem Alkohol. Und der lässt sie eines Nachts etwas überreagieren.
Mit anderen Worten war Cassie also sturzbesoffen, als die Werbealgorithmen ihr ein baufälliges Häuschen auf Facebook servierten und sie es likte. Und als sie am nächsten Morgen aufwachte und eine ziemlich verzweifelt klingende Nachricht eines Provinzmaklers wegen einer Hausbesichtigung vorfand, war sie sicherlich immer noch besoffen.
Spaßeshalber und aus Mangel an Alternativen für diesen Tag fährt Cassie tatsächlich zur Besichtigung und kauft die Waldhütte kurzerhand und lässt dabei ein paar unbedachte Bemerkungen fallen, die noch von großer Bedeutung sein werden.
Stellen Sie sich hier ein Panoramafenster vor, mit Blick auf den Wald und einen hochwertigen Fußboden. Es könnte ein Ort der Inspiration sein, eine leere Fläche, mit der man neu anfangen kann, neue Energie tanken.
Schnell verbreitet sich daraufhin das Gerücht, Cassie wäre eine Art Selbsthilfeguru. Aber statt das Missverständnis aufzuklären, geht sie ganz in ihrer neuen Rolle auf und beginnt die Dorfbewohnerinnen mit obskuren und sehr lustigen Methoden zu behandeln. Johanna Svanberg erzählt hier eine unterhaltsame Geschichte, die leider im Mittelteil ein paar Längen hat. Aber ihr Personal ist so kurios und lebendig, dass das kaum ins Gewicht fällt. Die Leserinnen und Leser erfahren viel über die Statik einer Dorfgemeinschaft, über Vorurteile, Hilfsbereitschaft und Liebe. Und über die Heilkraft von menschlichen Begegnungen.
Cassie fühlt sich einfach wohl. Fast jeden Tag wendet sich jemand an sie, der sie zum Reden braucht oder nach einer Art Heilung fragt. Sie erfindet etwas mit dem Namen Atemtherapie und bescheinigt ihren Klienten einen großen Durchbruch, wenn ihnen dabei schwummrig wird.
Klar ist allerdings auch, dass Cassies Lügen irgendwann auffliegen müssen. Sommer ohne Plan ist lustig und tiefgründig und berührend. Eine Kritik muss dennoch sein. Im Laufe der Geschichte erfahren wir, warum es Cassie so schlecht ging. Hauptgrund: ein schwer verlogener Mann. Wäre es nicht verrückt, wenn Frauen in Büchern auch mal ganz ohne Männer aus dem Tritt geraten könnten? Nur so eine Idee.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Tassim Durgun hat Deutsch und Geschichte in Oldenburg studiert. Allerdings steht er nicht als Lehrer im Klassenraum, sondern ist Social Media Comedian. Und das mit einer ganz ausgeprägten Liebe zur deutschen Grammatik. Was seine Mutter damit zu tun hat, ja, und die Ausländerbehörde, das kann man in seinem Buch nachlesen. Wir stellen es Ihnen gleich mal vor. Der Gartenhistoriker Hans von Trotte hat schon einige Bücher über Gartenkunst geschrieben. In seinem neuen Bildband Der Garten beschränkt er sich darauf, Abbildungen von Gärten zu versammeln. Wir haben es uns angeschaut. Und wir machen Lust auf den Roman Landleben von Nina Pollack. Einen tollen Abend für Sie. freue mich, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Hiefer ist ein Wort, das es im Deutschen eigentlich nicht gibt. Wer Hiefer sagt, gehört ziemlich sicher zu denen, die Tassim Durgun auf Instagram oder TikTok folgen. Der 29-Jährige hat Deutsch und Geschichte in Oldenburg studiert, steht aber nicht, wie geplant, als Lehrer in einem Klassenraum vor den Schülern, sondern ist Social Media Comedian und hat eine ganz ausgeprägte Liebe zur deutschen Grammatik. Was hat seine Mutter damit zu tun? Ja, und die Ausländerbehörde. Das können Sie jetzt nachlesen in seinem Buch. Leonore Lötsch hat es schon mal gelesen und stellt uns Tassim Durgun vor.
Was ist das, Mama?
Hiefer.
Mama, wenn du zu Rewe gehst und da Hefe kaufst, wie sagst du das?
Hiefer.
Meine Mama lebt seit über 30 Jahren in Deutschland und kann immer noch kein Deutsch. Die gute Frau sitzt gerade neben mir.
36 Jahre.
Ja, das macht's ja noch schlimmer.
Seine Mutter ist nie zu sehen in Tassim Durguns satirischen Videos, aber sie ist der heimliche Star. Mitunter spricht er zu ihr in einer Ruppigkeit, die an einen AfD-Enthusiasten im Straßenwahlkampf erinnert. Und sie antwortet mit unbeholfen formulierter Ehrlichkeit, ganz ohne Säuselei.
Ich mag dich.
Danke schön. Vielen Dank.
Was ist dein Lieblingsessen?
Tee.
200 Seiten hat das Buch, das Tassim Durgun jetzt über sich, seine Familie und seine Mutter geschrieben hat. Mama, bitte lern Deutsch, heißt es. Und trotz dieser Aufforderung liest es sich eher als einen Appell an uns, die wir Frauen wie Tassims Mutter übersehen, von ihnen genervt sind oder glauben, ihr Platz sei am familiären Küchentisch.
Die schüchterne, aber freundliche Frau, die abends das Büro putzt? Meine Mutter. Die Frau mit dem Kopftuch, die an der Aldi-Kasse den Verkehr aufhält, weil sie nicht einsehen will, dass sie nur eine bestimmte Anzahl von Hefewürfeln kaufen darf, meine Mutter. Die penetrant laute Person an der Bushaltestelle, die Sonnenblumenkerne knackt, meine Mutter. Eine Frau, die als Nebendarstellerin, oft sogar als Laien unserer Gesellschaft wahrgenommen wird.
Und weil Tassim Durgun schließlich Germanistik studiert hat, tragen die Kapitel Überschriften wie Mama, was sind Alliterationen? Was ist ein Kompositum und was ein Fremdwort? Und er dekliniert und konjugiert sich durch seine Schulzeit in Oldenburg, wo die zart beseiteten Erdbeermilchabonnenten aus der Klasse entsetzt reagieren, wenn er nach ihren Reisebeschreibungen von seinem Sommerferien-Highlight erzählt. Eine Schafschlachtung beim Onkel in Hannover, inklusive Verzehr. Oder wenn er an jedem Freitag zum Nachhilfe-Deutschunterricht zitiert wird, wo er Erstklässler-Arbeitsblätter ausfüllen muss und angebrüllt wird, wenn er Fragen stellt. Oder die Fußwaschung in der ersten Religionsstunde.
Natürlich saßen wir für diesen Anlass in einem Stuhlkreis. Ich glaube ja, gleich nach dem akribischen Aufteilen von Restaurantrechnungen sind Stuhlkreise der Deutschen heiligstes Gut. Weiße Deutsche fühlen sich wohl in Kreisen. Kreisversammlungen, Kreissäle, Landkreise, Morgenkreise, the circle of life, etwas zu ernst genommen.
Das Leben schmeckt manchmal bitter, denn die Süße braucht Zeit, sagt die Mutter zu ihm und seinen drei Geschwistern, wenn die sich über die Bitternis der Gurken aus dem eigenen Garten beschweren. Eigentlich ist die Mutter eine Königin der Metaphern. Sie ist die kurdische Poetin im Hof des trostlosen Oldenburger Wohnblocks. Und als der Sohn sie verzweifelt fragt, warum das denn nicht klappt mit dem Deutsch und wovon sie träumt, da sagt sie, ich traue mich nicht zu träumen. Ich wurde nicht dafür gemacht. Tassi muss dolmetschen, beim Arzt, beim Elternsprechtag, bei der Ausländerbehörde. Schon mit 5 bekommt er als jesidischer Kurde den ersten Ablehnungsbescheid.
Seit diesem Tag betrachtete ich die Besuche bei der Ausländerbehörde als einen Leistungssport, für den ich diszipliniert trainieren musste. Ich lernte intensiver Deutsch, ich begann Bücher zu lesen und irgendwann auch Zeitungen. Nicht, weil diese Medien das 1x1 How to Survive Ausländerbehörde enthielten, sondern weil ich mir die Sprache der Menschen aneignen wollte, die über uns verfügen konnten. Ich wollte dafür sorgen, dass wir irgendwann genug sein würden.
Seine Familie, schreibt Tassim Durgun, sei wie Carmen Geiss. Erschreckend laut und trotzdem liebevoll. Aber sie ist auch mit einem besonderen Humorgen gesegnet, trotz der letzten 30 Jahre. Mama, bitte lern Deutsch erzählt von Alliterationen, Angst, Andersartigkeit, Abfälligkeit, von Nomen, der Asylantrag, das Ausländerkind, die Existenzangst. Und es erzählt von allem, was Worte bewirken.
Mama, bitte lern Deutsch. Unser Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft. So heißt das Buch von Tassim Durgun. Es ist bei Knauer erschienen und kostet 18 Euro. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Seit Jahrhunderten zieht es die Menschen hinaus aus ihren Behausungen, Hütten, Villen oder Schlössern hinaus in den Garten. In ein Stück Natur also, das selbst angelegt, gepflegt, gehütet wird, das einen umgekehrt aber auch behütet vor der wilden, ungezähmten, womöglich gar gefährlichen Natur. Der Gartenhistoriker Hans von Trotte hat schon einige Bücher über Gartenkunst geschrieben. In seinem neuen Bildband »Der Garten« beschränkt er sich darauf, Abbildungen von Gärten zu versammeln und mit diesen 333 Bildern eine europäische Gartengeschichte vom Mittelalter bis ins Jahr 1900 zu erzählen. Guido Pauling hat es sich angeschaut.
Üppiges Grün, überall wuchernd. Büsche, Bäume, alles schwankt im Wind. Grau-blaue Wolkenfetzen am Himmel, durch die doch Sonnenschein dringt, der die Blätter im Garten goldorange einfärbt. Und um den Garten herum eine steinerne Mauer, auch sie warm beschienen.
Jeder Garten ist von seiner Umgebung getrennt. Das definiert ihn als Garten. Sowohl das seinem Ursprung nach germanische Wort Garten, als auch das aus dem Altpersischen stammende Wort Paradies, gehen auf Begriffe für die Einfriedung eines Geländes zurück.
Mit dem ersten von 333 Bildern zeigt Hans von Trotha bereits sein Können. Zum einen versteht sich der Historiker und Autor auf die Kunst der informativen Bildunterschrift. Zu jeder Abbildung weiß er etwas mitzuteilen, mal lehrreich, manchmal amüsant, fast immer erhellend. Zum anderen ist seine Bildauswahl frappierend. Gärten als Sujet von Gemälden, Zeichnungen, Kupferstichen und Holzschnitten, Buch, Titelblättern, Wandteppichen, Landschaftsplänen oder Florilegien sind in ihrer Vielfalt unerschöpflich. Und doch wiederholen sich Motive, zum Beispiel die absolut nötige Begrenzung gegen die übrige Landschaft oder gegen die Stadt. Der jahrhundertelang übliche Brunnen in der Mitte, eine Erfindung des Mittelalters, als quadratische Gärten in Klöstern angelegt wurden, mit einer Wasserstelle im Zentrum. In Renaissancegärten saßen turtelnde Paare um den sprudelnden Quell.
Das erotische Spiel in Boccaccios Decamerone.
Die Barockzeit brachte später die mächtige Fontäne inmitten der gestutzten Buchsbaumhecken hervor.
Ach, welcher Herrscher hat die längste, höchste, am mächtigsten spritzende?
Aus dem biblischen Paradies wurde der höfische Liebesgarten, der Hortus Conclusus, in dem eine Jungfrau abgeschirmt sitzt und durch Engelsboten von ihrer Schwangerschaft erfährt. Oder es geht gleich handfester zur Sache, wenn Jünglinge und Mägde einander haschen und kichernd im Gebüsch des Gartens verschwinden.
1543 erschien in Basel das Neukräuterbuch, eine Sammlung von über 500 Pflanzenarten. Herausgeber war der Mediziner Leonard Fuchs. Ihm zu Ehren wurde später eine aus Südamerika eingeführte Pflanzengattung Fuchsie genannt.
Erfahre ich und habe an der Stelle noch nicht einmal ein Viertel des Buches durchstöbert. Also mit Wucht vorangeblättert. 100 Seiten auf einmal. Und ich lande bei zweimal Caspar David Friedrich. Die Gartenterrasse von 1811 und die Gartenlaube von 1818 zeigen romantisches Gartenglück. Spätes Tageslicht, Menschen unter Baum und Hecke, in der Sicherheit hinter der Gartengrenze, doch mit weitem Blick darüber hinaus in die Ferne. Ein Aufbruch der Kunst, verrät Hans von Trotha.
Mit einerseits dem Ziel, die Unendlichkeit der Natur hautnah erlebbar zu machen und andererseits eine Abwehrbewegung genau dagegen, da dieses Erlebnis auch als Bedrohung empfunden wurde. Es ist der Zweitakt von Romantik und Biedermeier,
der sich gerade erstaunlich ähnlich in der Gegenwart beobachten lässt, zwischen grenzenloser Reiselust und dem Rückzug in die kuschelige Privatheit. Der Garten, seine Geschichte in 333 Bildern, ist kein stupides Sammelsurium von hübschen Bildchen, sondern ein stupend bildstarkes Nachschlagewerk, das sich lesen oder anschauen, zum Lernen oder zur Zerstreuung aufschlagen lässt. Sein größter Nachteil liegt in der klugen Selbstbeschränkung auf europäische Gärten in dem Jahrtausend zwischen 900 und 1900. Was ließe sich nicht noch alles aus Japan und China erfahren, aus Arabien oder Persien? Doch dann wären es wohl 999 Bilder geworden und das ohnehin dicke Buch wäre dreimal so dick.
NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ihren ersten Roman wollte die 1986 im niederländischen Haarlem geborene Nina Pollack eigentlich schon vor ihrem 18. Geburtstag schreiben. Sie hat damals auch mit der Arbeit daran begonnen, ihr Frühwerk aber dann doch keinem Verlag angeboten. Jetzt erscheint bei Mare nach dem Roman Zuhause ist ein großes Wort ihr zweites Buch. Es hat den Titel Landleben. Hier nimmt sie wirklich ganz virtuos die Sehnsucht mancher Städter nach dem Leben in der Natur auf die Schippe. Annemarie Stoltenberg hat den Roman gelesen.
Rivka und Ese heißen die beiden Frauen, die ein schönes, neues Leben gemeinsam auf dem Land beginnen wollen. Schon während der ersten Zeit nach dem Kauf eines schmucken Häuschens mitten in der Landschaft stellt sich heraus, dass Mist stinkt, das Wetter sich oft widrig zeigt und noch dazu ein Pilgerweg direkt über ihr Grundstück führt. Also sind unentwegt fremde Wanderer dort zu erwarten. Rivka ist schockiert.
Ese, wir haben uns ein Haus am Peterpad gekauft. Es sollte eine ernste Mitteilung werden. Aber als sie die Worte aus ihrem eigenen Mund hört und Aces perplex belustigtes Gesicht sah, brachen sie beide in Lachen aus. Wenn sie von Ace eins gelernt hatte, dann war es das. Den unablässigen Strom an Beschwerden, die nun einmal in ihr aufbrodelten, ab und zu mit etwas Abstand zu betrachten. Erblich war sie mit einer Karawane von Kümmernissen belastet, die sie ein Leben lang begleiten würde. Aber dank Ese konnte sie inzwischen mehr Milde dafür aufbringen und dem ganzen Chaos ab und zu auch etwas Komisches abgewinnen.
Es ist eine glückliche Beziehung zwischen den beiden hier auf dem Lande, mit Marmeladengläsern am Straßenrand und freundlichen Nachbarn. Aber das Idyll wird gestört durch eine Frau, die in jeder Hinsicht perfekt scheint. Schön, erfolgreich und gut integriert in das Dorfleben. Sie ist Imkerin, Psychiaterin und als Autorin von Bestseller-Ratgebern, etwa zum Thema Angst, regelmäßig in Talkshows zu sehen. Rivka schreibt eher literarische Bücher, die nicht so leicht verkäuflich sind. Für sie ist Eva Alter ein rotes Tuch, Anlass für Verärgerung.
Man nahm irgendeine Geschichte bzw. hochfrisierte Meinung, brachte sie so zu Papier, dass eine Botschaft heraussprang, die gleichermaßen hochtrabend wie leicht verdaulich war, und ließ diese Botschaft dann zwischen zwei Buchdeckel gebunden zu Tausenden über den Ladentisch wandern. Als Fastfood für eine Öffentlichkeit, die nach Sinn lechzte, nach einem Weltbild, aber zu faul war, um wirklich mal ein Buch zu lesen. Eines, das einem Aufmerksamkeit und Mitdenken abverlangte.
Eva Alter hat offenkundig bald ein Auge auf Rivkas geliebte Ese geworfen und die Beziehung bekommt Risse. Diese Geschichte ist so alt wie die Menschheit. Sie heißt Stress unter Leuten, die sich lieben. Wie Nina Pollack sie allerdings erzählt, ist souverän, voller Komik, anteilnehmend und doch kühl in der Forderung, dass die Personen in diesem Drama sich nach Schicksalsschlägen auch wieder berappeln sollten. Es vermittelt einen beherzten Zugriff auf die Herausforderungen des Lebens. Die Übersetzung lässt an manchen Stellen das Original durchschimmern, etwa wenn jemand raus auf den See schwimmt, Fleischkroketten isst oder der Plural von Kohl hier Kohle heißt und nicht Kohlköpfe. Möge gedeihen, was hier auf den Feldern, Äckern und Beeten wächst und dieser hinreißend geschriebene Roman viele Leserinnen und Leser finden.
Eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen, viele tolle Buchtipps. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen traumhaft schönen Abend mit uns. Am Mikrofon war Martina Gielitzer und kommenden Dienstag, da hören wir uns dann wieder hier im Kulturspiegel. Tschüss.